SRF 3.
Weil in den USA die Schuldenobergrenze erreicht ist, ist ein sogenannter Shutdown in Kraft getreten. Was das bedeutet, klären wir gleich. Weniger Arbeit für gleich viel Lohn, denn Frauen am Frauenkongress schwebt die 30 bis 35 Stunden Woche vor. Und dann?
Faire la cuisine, c'est un peu comme faire la musique ou faire la peinture. C'est une bonne chose.
Kochen ist wie musizieren oder malen eine gute Sache, sagte Paul Bocuse einst. Jetzt ist der Papst der Köche, 91-jährig, gestorben. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. US-Präsident Donald Trump ist verärgert. Eigentlich hätte er heute sein einjähriges Amtsjubiläum feiern sollen, doch die Senatoren im Kongress haben ihm mit der Haushaltssperre kein schönes Geschenk gemacht. Der Streit ums Budget ist letzte Nacht eskaliert, Demokraten und Republikaner haben keinen Kompromiss gefunden und das heißt im Klartext, den USA ist das Geld ausgegangen. Nun hat ein sogenannter Shutdown eingesetzt, ein Verwaltungsstillstand. Isabel Jacobi in Washington, spürt man denn heute schon was von diesem Shutdown in der Stadt?
Nein, im Moment spürt man noch nichts, weil Samstag ist und die Ämter sowieso geschlossen sind. Auch die Museen sind noch geöffnet. Sie würden erst am Montag schließen. Dann würden sich hier auch die Straßen leeren, weil Tausende von Bundesangestellten freigestellt wären und zu Hause bleiben würden.
Was genau passiert eigentlich bei einem Government Shutdown?
Der Staat muss dicht machen, weil kein Geld mehr da ist, um Löhne zu bezahlen. Es werden aber nur sogenannte nicht essentielle Dienste eingestellt. Das Militär und Postbeamte etwa arbeiten weiter. Sie erhalten einfach keine Löhne, bis der Kongress wieder Geld spricht. Aber Parks und Museen eben bleiben geschlossen und etwa Bewilligungsanträge bleiben liegen.
Und wer ist jetzt schuld, dass es so weit gekommen ist?
Die Schuld ist schön verteilt. Es braucht ja 60 Stimmen im Senat, um Haushaltsgeld zu sprechen. Die republikanische Mehrheit schafft das nicht alleine. Es braucht Stimmen von Demokraten. Doch diese wollen ihre Stimmen nicht gratis geben. Sie wollen etwas dafür, nämlich die jungen Immigranten schützen, die im März ihr Bleiberecht verlieren. Darauf wollten sich die Hardliner der Republikaner nicht einlassen und sie erhielten letzte Woche Schützenhilfe von Präsident Trump. Er vernichtete den einzigen tauglichen Kompromissvorschlag und seither dreht man nur noch Pirouetten im Senat.
Ist denn irgendwie absehbar, wie es weitergehen könnte? Irgendeine Lösung muss ja gefunden werden.
Nach einer Lösung wird schon in diesem Moment fieberhaft im Senat gesucht. Die meisten Behörden öffnen ja erst am Montag die Schalter. Das heißt, der Schaden bleibt übers Wochenende begrenzt. Aber das Einzige, was in nützlicher Frist machbar scheint, ist eine kurzfristige Finanzierung des Staats um ein paar Tage oder Wochen, damit man mehr Zeit hat, einen Deal punkto Immigration zu finden. Das Klima in Washington ist vergiftet und das sowieso minimale Vertrauen geschwunden und Präsident Trump heizt mit seiner Unberechenbarkeit die Lage zusätzlich an. Es wird fraglich sein, ob es eine Lösung geben wird.
Besten Dank für diese Informationen. Das war Isabel Jacobi in Washington. Gleich loten wir hier aus, wie es wäre, nur noch 30 bis 35 Stunden pro Woche zu arbeiten bei gleichem Lohn. Und dann schauen wir einem der begnadendsten Köche, Paul Bocuse, in die Kochtöpfe. Jetzt zum Nachrichtenüberblick mit Andreas Freudig. Die Türkei hat ihre militärischen Operationen gegen die Kurden im Nordwesten Syriens offenbar ausgeweitet.
Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte vor Anhängern, die Bodenoperation habe de facto begonnen. Er führte aber nicht näher aus, ob türkische Truppen die Grenze zu Syrien überschritten haben. Zuvor hatte die türkische Armee mitgeteilt, die Luftflugwaffe habe Stellungen der kurdischen YPG in der Region Afrin bombardiert. Diese Region war in den vergangenen zwei Tagen bereits von der Artillerie beschossen worden. Die Türkei will kurdische Verbände aus dem Grenzgebiet vertreiben. Sie bezeichnet sie als Verbündete der kurdischen PKK, die in der Türkei als Terrororganisation verboten ist. Russland und China haben die neue Verteidigungsstrategie der USA kritisiert. Es sei bedauerlich, dass die USA ihre Führungskraft durch Konfrontation beweisen wollten, sagte Russlands Außenminister Sergei Lavrov am Rande einer UNO-Konferenz. Chinas Botschaft in den USA teilte mit, die Regierung in Peking strebe eine globale Partnerschaft und nicht eine globale Dominanz an. US-Verteidigungsminister James Mattis hatte gestern die neue Strategie vorgestellt. Sie legt den Fokus nicht mehr auf den Kampf gegen den Terror, sondern auf militärische Vormacht. In Berlin haben Bauern, Umwelt- und Tierschützer für eine Wende in der Landwirtschaftspolitik demonstriert. Sie forderten unter anderem ein Verbot des umstrittenen Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat und mehr Unterstützung für kleine Landwirtschaftsbetriebe. Laut den Veranstaltern nahmen 33.000 Personen an dem Protest in Berlin teil. Die Polizei sprach von mehreren 10.000 Teilnehmern. Das Internationale Olympische Komitee IOC hat gemeinsame Aktivitäten von Nord- und Südkorea an den Winterspielen in Pyeongchang genehmigt. Insgesamt werden laut IOC 22 nordkoreanische Athletinnen und Athleten in 5 Disziplinen teilnehmen. Unter anderem gibt es ein gemeinsames koreanisches Damen-Eishockey-Team. Der Schweizer Snowboarder Juri Podlatschikow hat den Halfpipe-Weltcup in Graubünden am Laax Open gewonnen. Bei den Frauen gewann die Chinesin Liu Chai-Yu. Als beste Schweizerin klassierte sich im Halfpipe-Final Verena Rura auf Platz 6. Das Wetter. Am Abend gibt es auch im Flachland Sturmböen von 60 bis 90 km pro Stunde. In der Nacht und am Sonntag geht es im Norden trüb und zeitweise nass weiter, dies bei 5 Grad. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 700 und 1200 Metern, in den Tälern teils tiefer. Im Mittel- und Südtessin scheint mit starkem Nordwind die Sonne bei bis zu 14 Grad.
Info 3 Abend.
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Dieser Grundsatz wurde vor 36 Jahren in der Bundesverfassung verankert. Doch in der Realität sieht's anders aus. Gerade Frauen verdienen oft weniger als Männer und Frauen arbeiten zum Beispiel wegen der Kinder auch mehr Teilzeit als Männer. Mit dem Resultat, dass sie im Alter auch weniger AHV und Pensionskasse bekommen. Die Lohnungleichheit war gestern und heute auch Thema des Frauenkongresses in Bern, der alle 4 Jahre stattfindet. Die Gewerkschafterinnen brachten dabei auch neue Modelle ins Spiel, zum Beispiel die 30- bis 35-Stunden-Woche. Andrea Jacki hat sich das Modell erklären lassen.
Kürzere Wochenarbeitszeiten, das käme den Frauen entgegen, sagt Corinne Scherer. Sie ist Co-Präsidentin der Frauenkommission des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes.
Wir wollen, dass die Arbeit besser verteilt wird zwischen der Gratisarbeit und der bezahlten Arbeit. Wir wollen auch, dass die Männer mehr von der Betreuungs- und Pflegearbeit übernehmen. Und darum brauchen wir kürzere Arbeitszeiten, damit eben mehr Raum bleibt für die anderen Aufgaben.
Der Lohn hingegen soll gleich bleiben. Das heißt, mit einer 35-Stunden-Woche würde man gleich viel verdienen wie jetzt mit 40 oder 42 Stunden. Finanzieren könnte man die 30- oder 35-Stunden-Woche unter anderem mit tieferen Chefgehältern, kann sich Gewerkschafterin Scherer vorstellen. Diese Pläne lehnt Daniela Lützel-Schwab ab. Sie ist beim Schweizerischen Arbeitgeberverband Expertin für den Arbeitsmarkt.
Und wenn ich es dann noch verbinde mit der Forderung, dass man faktisch dann 42, 41 Stunden bezahlen müsste, dann wäre das natürlich ein Treiber, der die Lohnkosten noch mehr anhebt. Das ist für uns sicher keine Forderung, die wir hier als gangbar ansehen.
Im Gegenteil. Arbeitgeber haben erst kürzlich eine Flexibilisierung des Arbeitsgesetzes ins Spiel gebracht. Der Gewerbeverband hat sogar von der 50-Stunden-Woche gesprochen. Lützel-Schwab vom Arbeitgeberverband sagt, höhere Pensen kämen den Frauen eher entgegen.
Wenn die kleinen Arbeitspensen eben erhöht werden, dann machen sie auch einen Schritt in die richtige Richtung bei den Versicherungen, sodass dann eben auch das Rententhema nicht das ist, was heute vielleicht für einige Mütter in kleinen Pensionen dann eben schwierig wird.
Lützel-Schwab fordert bessere Tagesstrukturen für die Betreuung der Kinder und ruft ihre eigene Klientel, die Arbeitgeber, auf, Eltern entgegenzukommen, zum Beispiel wenn das Kind krank wird. Noch höhere Arbeitszeiten, das ist hingegen für Gewerkschafterin Corinne Scherer ein No-Go.
Das wäre wieder zum Nachteil der Frauen, die ja dann immer noch neben der Arbeitszeit am Arbeitsplatz die Arbeit mit den Kindern und den Familienangehörigen haben. Das kommt auf keinen Fall in Frage für uns.
Unterschiedlicher könnten die Positionen also nicht sein. Die 30- bis 35-Stunden-Woche bleibt noch lange Utopie.
Info 3 Abend.
Paul Bocuse, einer der bedeutendsten Köche der Welt, war schon zu Lebzeiten eine Legende. Nun ist Paul Bocuse, der Franzose, der von Goemio zum Koch des Jahrhunderts ernannt wurde, tot. Er starb 91-jährig in der Nähe von Lyon. Sein Restaurant Paul Bocuse wird seit 1965 ohne Unterbrechung mit 3 Michelin-Sternen ausgezeichnet. Charles Lieper über den Wegbereiter der Nouvelle Cuisine.
Man mit 2 N nehme eine Prise Selbstironie und vermische 2 Buchstaben. Aus dem Weingott Bacchus wird Le Chef Bocuse.
Ah ben Bacchus, je crois que lui c'était le dieu du vin. Et puis moi, je suis simplement le petit seigneur de ma soupe.
Er sei kein Gott, nur der Meister seiner Suppe, sagt Monsieur Paul. Diese, seine bekannteste Suppe, war die schwarze Trüffelsuppe. Er hat sie erfunden und gekocht, als Dank an den französischen Präsidenten, der Bocuse in die Ehrenlegion erhob. Eigentlich war das eine Beleidigung, denn zu diesem Zeitpunkt war Bocuse schon Papst der französischen Gastronomie. 3-Sterne-Koch seit Mitte der 60er Jahre. Angeheftet sind sie an sein Restaurant bei Lyon, das Haus seines Großvaters und seines Vaters, die wie er ihr Leben lang in der Küche standen. Klein Paul war einfach besser als alle anderen. Hinter dem Herd natürlich. Ich mag Butter, Rahm und Wein und verabscheue Erbsen, die 4 geteilt im Teller liegen, schreibt er in seiner Autobiografie, die natürlich ein Kochbuch ist. Bocuse Küche will einfach sein, zusammengestellt aus den besten Produkten aus der Region und für die Region. Wegweisend darum seine Nouvelle Cuisine. Bocuse war aber mehr als ein guter Koch. Er war ein Chef der Inszenierung seiner Person. Früh bereist er die Welt, sammelt überall gute Rezepte und verpasst ihnen eine eigene Note und serviert sie in einer steigenden Zahl von Restaurants. In Lyon, im Le Nord, Le Sud, im Osten und Westen und später in der ganzen Welt, in Japan und in den USA. Bocuse gründet eine Hotelfachschule und einen internationalen Wettbewerb für junge Kochvirtuosen, den Bocuse d'Or. Bocuse ist heute ein Imperium mit Millionen Euro Umsatz pro Jahr. Weitsichtig hat er es in den letzten Jahren seinen 3 Kindern überschrieben. Sie haben 3 verschiedene Mütter. Die Marke Bocuse wird darum bei konstanter Temperatur noch eine Ewigkeit vor sich hingaren.
Charles Lieber mit einer Hommage an den Koch der Köche und hier von Monsieur Paul selber ein letztes
Bon Appetit.
Das war Info 3, das Nachrichtenmagazin auf SRF 3, SRF 4 News und Virus. Im Studio heute waren Valerie Wacker und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.